freue mich, hier zu sein. Ist ein Stück zu Hause. Heute geht es um Lazarus. Die Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle auswendig, die wir schon mal ein paar Jahre in der Gemeinde gewesen sind. Lazarus. Lazarus, Maria und Martha sind Geschwister. Das wissen wir. Ich habe mich mal ein bisschen umhergelesen und sie waren wahrscheinlich sogar relativ wohlhabend. Hatten Haus, hatten Grundstück, hatten vielleicht sogar Angestellte. Sie glauben an Gott und sie befolgen auch das, was ein Jude so tun muss, um als ein gläubiger Jude zu gelten. Die ganzen Vorschriften sind ihnen bekannt und sie leben danach. Und sie werden auch Jünger von Jesus genannt, obwohl sie gar nicht mit ihm durchs Land reisen. Und sie werden sogar seine Freunde genannt. Und die drei sind ein richtig starkes Team. Wenn man mal die Geschichten von diesen drei dann liest, von Maria, von Martha und von Lazarus, dann kommt nichts anderes dabei raus, als dass man weiß, die drei, die sind was ganz Besonderes. Freunde von Jesus. Wer ist ein Freund von Jesus? Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das ist eine komische Freundschaft, ne? Aber das basiert auf diesem Verhältnis von Lehrer zu Schüler. Ein Lehrer kann sagen, ihr seid meine Freunde oder ihr seid meine Schüler, wenn ihr das befolgt, was ich euch erzähle. Also spiegelt das nicht nur die Freundschaft in der Beziehung wider, sondern auch das Verhältnis von Lehrer zu Schüler. Wer wird sonst noch in der Bibel Freund Gottes genannt? Abraham, genau. Mose. Und David wird auch noch, zumindest einen Mann nach dem Herzen Gottes, genannt. Also das waren schon ganz besondere Menschen, die wir gerade genannt haben. Und dazu gehören auch Lazarus, Maria und Martha. Auch wenn sie nicht so eine herausragende Stellung vielleicht in der Bibel haben wie die drei anderen. Die Geschwister leben in Bethanien. Das ist ein Ort etwa 2,7 Kilometer entfernt von Jerusalem, quasi wie ein Vorort. Und Jesus kann da im Moment nicht sein, weil Lebensgefahr droht. Er war vor kurzer Zeit in Jerusalem und die Menschen dort wollten ihn steinigen. Aber dann passiert etwas, was wir nicht so gerne haben. Lazarus wird schwer krank. Was macht man, wenn jemand krank wird? Man geht zum Arzt und der Arzt konnte nicht helfen. Und wenn der Arzt nicht helfen kann, dann überlegen wir, wer könnte uns sonst noch helfen. Jesus ist eine Option. Und die beiden Schwestern sagen, wir müssen unbedingt Jesus holen. Wir haben keine andere Chance. Lazarus ist so schwer krank, er wird sonst sterben. Und sie lassen Jesus rufen. Die schicken einen Boten hin, der muss ungefähr 2 Tage reisen, weil Jesus weiter im Norden ist. Und die Reaktion von Jesus war, diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Da stutze ich schon wieder. Wir denken doch, eigentlich ist Gesundheit in unserem Leben dafür da, dass Gott verherrlicht wird. Aber Krankheit? Jesus, irgendwas ist doch falsch bei dir, oder? Und wie es ein guter Freund tut, ne? Er geht nicht sofort los, sondern er wartet noch 2 Tage. Und dann geht er los. Und dann sind insgesamt 6 Tage vergangen, bis er nach Bethanien kommt. Ist das ein guter Freund? Ist Jesus wirklich ein guter Freund? Wir kennen ja das Ende der Geschichte, aber vergessen wir einfach mal das Ende der Geschichte. Ist Jesus wirklich ein guter Freund? In dem Moment scheint das gar nicht so. In dem Moment scheint das so, dass Lazarus dem Jesus total egal ist. Wenn wirklich Lebensgefahr droht, wenn wirklich Lazarus so sterbenskrank ist, warum geht Jesus nicht sofort los? Warum rennt er nicht sofort los, Tag und Nacht? Das sind Fragen, die kann man Jesus stellen. Und Jesus hält das sogar aus, dass wir diese Fragen stellen. Also manchmal ist es ja schwierig, mit Menschen so offen und kritisch umzugehen. Die verstehen das nicht immer, aber Jesus versteht das. Der kommt damit klar. Jesus hatte ein Ziel dabei, hatte einen Plan dabei. Er wollte, dass bei den Menschen noch mehr Glaube wächst oder vielleicht erstmal entsteht und dann wachsen kann. Er wollte, beweisen, wie Gott ist. Er wollte etwas weitergeben von dem, wie Gott ist. Und manchmal verstehen wir das nicht. Manchmal kriegen wir das in unser beschränktes Gehirn nicht rein, dass das, was gerade passiert, zur Verherrlichung Gottes dient. Krankenheilungen waren bei Jesus ja was Alltägliches. Lesen wir in dem ganzen Evangelium, Jesus heilte alle. Aber Totenauferweckung gibt es nicht so viele. Und dann geht schließlich Jesus doch los, nachdem er gewartet hat. Und da wollen ihn die Jünger aufhalten. Sie sagen nämlich, pass mal auf, Jesus, wenn du dahin gehst und die Pharisäer und Schriftgelehrten kriegen das mit, dann bist du tot. Die wollen dich einsammeln und die richten dich hin. Die überliefern dich an die Römer. Aber die hatten nicht nur Sorge um Jesus, sondern auch um ihr eigenes Leben. Sie waren ja mit Jesus zusammen unterwegs. Und sie wussten ganz genau, ne, mitgefangen, mitgehangen, wenn ich bei Jesus bin und Jesus gefangen wird, dann kommen wir auch nicht gut dabei weg. Haben auch ein bisschen an sich gedacht. Und Jesus antwortet nur mit einem Gleichnis. Er sagt nämlich, unsere Zeit ist begrenzt. Aber die Nacht kommt erst, wenn der Tag vorbei ist, deshalb sollen wir so lange aktiv sein, solange es Tag ist. Das bedeutet, wir haben nicht ewig Zeit hier auf dieser Erde. Auch für bestimmte Aufgaben haben wir nicht ewig Zeit, sondern es gibt Zeitabschnitte, Zeitbegrenzungen. Und wenn wir diese Grenzen überschreiten, dann können wir Dinge nicht mehr tun, weil es einfach vorbei ist. Das geht nicht mehr. Und es kommt auch eine Nacht, wo wir nichts mehr tun können, also übertragen unser Tod. Irgendwann kommt unser Lebensende und dann können wir auch nichts mehr tun. Aber wir leben noch, es ist noch Tag. Und solange es Tag ist, sollen wir handeln. Seid ihr schon mal nachts durch den Wald gelaufen? Ohne Taschenlampe? Ich habe ja mal in der Flammacher Mühle gewohnt, das kennt ihr. Aber da ist eine Straße, die nicht beleuchtet ist. Und man kann das, wenn es nicht so wolkenfarben ist, kann man die Straße erkennen. Aber ein mulmiges Gefühl hat man trotzdem. Aber dann vom Weg abzukommen und durch den Wald zu laufen, das habe ich mich nicht getraut. Ich habe dann auch immer ganz laut gesungen, damit nicht irgendwelche wilden Tiere kommen und mich fressen oder so. Das ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Am Tag habe ich damit keine Probleme. Und das meint Jesus hier. Am Tag sollen wir handeln. Ja, Jesus kommt dann also nach der Reise an, nach den vielen, vielen Tagen und Lazarus liegt seit 4 Tagen im Grab. Er ist schon gestorben und schon begraben. Und Jesus wusste schon vorher, dass er sterben würde. Und er wusste auch schon vorher, dass er ihn wieder auferwecken würde, damit viele Menschen an ihn glauben werden. Und woher wusste Jesus das? Hat ja kein Abitur oder sowas, gab es ja noch nicht. Aber er hatte diesen direkten Bezug zum Vater im Himmel. Und er hat nur das getan, was er auch den Vater im Himmel hat tun sehen. Und so wusste Jesus, was er tun soll, weil sein Vater im Himmel diesen Plan für Lazarus hatte. Warum gerade 4 Tage? Das wusste ich auch nicht, aber im Judentum ist das so, man glaubt, wenn ein Mensch stirbt, ist dann die Seele des Menschen noch 3 Tage lang in der Nähe des Körpers und die Seele könnte wieder den Menschen zurück und sozusagen wieder zum Leben kommen. Aber wenn die 3 Tage vorbei sind, ist alles verloren. Deshalb wartet Jesus 4 Tage. Er will, dass die Menschen nicht denken, ja, die Seele war ja auch noch in der Nähe, sondern er will wirklich, dass die Menschen wissen, es ist keine Hoffnung mehr da, der Mensch ist tot und bleibt tot. Deshalb kommt er erst nach 4 Tagen. Er möchte zeigen, dass die Macht Gottes größer ist als alles das, was wir uns menschlich irgendwie vorstellen können. Bei Gott gibt es keine Grenzen. Bei Gott gibt es auch keine hoffnungslosen Fälle. Und dann ist Jesus kurz vor Bethanien und seine Reisegruppe bleibt nicht unbemerkt. Martha und Maria sind zu Hause, sie trauern. Viele Leute sind da, Verwandte sind da, Nachbarn sind da und sie trauern gemeinsam. Im vorderen Orient ist Trauerarbeit lange und laut. Früher hat man sogar extra Trauerfrauen angestellt, die mitweinen, damit es lauter ist. Aber sie bekommen mit, Martha und Maria bekommen mit, Jesus ist da. Sie können die Gäste aber nicht allein lassen. Also geht erst Martha, läuft Jesus entgegen, außerhalb von Bethanien. Und Martha kommt zu Jesus und sagt ihm das, was wir wahrscheinlich auch Jesus sagen würden. Jesus, wenn du nur eher gekommen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das ist verständlich. Wenn man erlebt hat, was Jesus tun kann, wie er Krankheiten heilt, wie es keine Krankheit gibt, die für Jesus irgendwie ein Hindernis darstellt, dann kann man verstehen, dass Martha diesen Schmerz hatte. Und diesen Schmerz hat Jesus zugelassen. Jesus antwortet gar nicht darauf so richtig. Er fragt nur oder sagt nur, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Was hat das damit zu tun? Ja, Auferstehung, na klar, nur durch Jesus. Aber Martha hat das wahrscheinlich so in dem Moment gar nicht richtig verstanden. Irgendwie ein bisschen getröstet, weil Jesus da ist, läuft sie wieder nach Hause und sagt, Maria, jetzt kannst du, ich war schon bei Jesus, du kannst ihn begrüßen. Und Maria läuft zu Jesus und begegnet ihm auch außerhalb von Bethanien. Und was meint ihr, was sie sagt? Jesus, wenn du nur eher gekommen wärst, das gleiche wie ihre Schwester, der gleiche Schmerz in ihrem Herzen. Und Maria ist ein bisschen emotionaler als Martha. Sie schmeißt sich noch Jesus vor die Füße und weint. Und ich habe mal so an mein Leben gedacht. Und manchmal geht es mir auch so, dass Dinge passieren, die nicht so toll sind. Manchmal sind es auch sehr schmerzhafte, traurige Dinge. Und vielleicht möchte Gott in meinem Leben Wunder tun. Und die passieren einfach nicht, weil ich ihm einfach immer nur die Ohren voll heule. Warum er nicht gehandelt hat, so wie ich das gewollt habe. Und die Antwort, die er mir dann gibt, die macht für mich so wenig Sinn. Das sind alles nur Wahrheiten, die aber meine Situation gerade nicht so richtig betreffen. Dann denke ich immer, ich wäre alleine. Ich weiß zwar, dass Gott da ist und dass er für mich da ist, dass er mich liebt. Das ist ein Wissen, aber in dem Moment fühle ich mich allein. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet, unser Leben auf der Erde, das Sterben und der Tod, das ist nur vorläufig. In dem Satz, den Jesus da sagt, bedeutet er, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Leben, was über die Erde hinausreicht. Und dann stehen dann also Maria und dann kommen jetzt auch noch die anderen Gäste und Martha dazu. Sie sind voller Trauer. Lazarus ist tot, Jesus ist zu spät angekommen und Jesus fühlt so einen Zorn und einen Schmerz. Ich glaube nicht, dass er zornig war über die Leute, sondern ich glaube, das war so ein heiliger Zorn gegenüber dem Tod, dass dieser Tod so grausam ist, so endgültig und einfach Menschen aus dem Leben reißt und Verbindungen, die da sind, einfach auseinandergerissen werden und so viel Schmerz und Trauer übrig bleibt. Und dann sieht Jesus die Menschen und natürlich lässt es ihn nicht kalt, dass die Menschen traurig sind. Seine Freunde, Maria und Martha, sie sind traurig, zu Tode betrübt, weil ihr Freund, ihr Bruder gestorben ist. Und dann gehen sie zum Grab. Keiner weiß, was Jesus jetzt tun würde. Und Jesus sagt, wälz den Stein weg. Jesus, die 3 Tage sind vorbei. Es hat schon der 4. Tag angefangen. Gibt keine Chance mehr. Der stinkt sogar schon. Verwesungsprozess hat eingesetzt. Keine Hoffnung mehr. Gar nichts. Der kann davor bleiben. Jesus sagt, wälz den Stein weg. Und sagt gleichzeitig, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann betet Jesus. Nicht, dass Lazarus von den Toten auferweckt wird, sondern er betet, dass die Menschen um ihn herum anfangen zu glauben. Er muss gar nicht beten, weil er weiß, was der Wille des Vaters ist. Und dann ruft er in die Gruft hinein, Lazarus, komm heraus. Und in dem Moment wäre ich gern dabei gewesen. Die ganzen Menschen um ihn herum, die sich wahrscheinlich an die Stirn geklopft haben. Jetzt ist er wirklich durchgedreht. Fassungslosigkeit wahrscheinlich. Was macht Jesus da? Und dann wenige Momente später wird dann da eine Figur in Leichentüchern eingewickelt rauskommt, da wie sich das Gesicht dann plötzlich verändert. Ungläubige staunen. Wahrscheinlich kann die Freude den Trauer noch gar nicht so schnell zur Seite drücken. Ich kann mir das nur so ein bisschen vorstellen, so in meiner Fantasie. Das muss ein Auf und Ab der Gefühle gewesen sein. Herrlich. Also wenn ich jetzt nicht richtig beteiligt wäre, einfach nur Zuschauer. Das wäre wahrscheinlich unbezahlbar gewesen. Und Lazarus lebt. Das, was unmöglich ist, das macht Jesus möglich. Jesus handelt in göttlicher Vollmacht. Das Ziel war nicht, Lazarus von den Toten aufzuerwecken, sondern das Ziel war, dass die Menschen anfangen zu glauben. Und das passierte tatsächlich. Viele von den Juden glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen. Und ein paar petzten bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Der Jesus, der ist wieder da. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Außer dem, was wir jetzt schon alles so mitbekommen haben. Wir können beten und wir können was erwarten von unserem Vater im Himmel und erleben, dass nichts passiert. Hat wahrscheinlich jeder schon mal. Und die Frage ist dann, wie reagieren wir darauf? Ist Hoffnungslosigkeit die Antwort? Oder können wir trotzdem Gott vertrauen? Da fängt nämlich Glauben an, ob wir diesem Gott vertrauen. An dem Tag, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, wurde der Beschluss vor den Pharisäern gefasst, dass Jesus umgebracht werden muss. Sie konnten diesen Menschen nicht länger in ihrer Umgebung dulden. Es gab nämlich so eine Gemeinde bei den Pharisäern, die nicht an die Totenauferstehung glaubten. Die haben auch biblisch dagegen gelehrt. Und stellt euch mal vor, dann kommt da der Lazarus vorbei und die erzählen gerade, eine Totenauferstehung gibt es gar nicht. Und dann läuft Lazarus vorbei, der von den Toten wieder zurückgekommen ist. Ihre ganze Theologie ist in sich zusammengebrochen. Und das nur wegen diesem Jesus. Der Jesus musste weg. Er war ein Störenfried. Es gibt Naturgesetze. Ich bin kein Physiker, aber so ein bisschen weiß ich was. Das ist eine Kastanie, die mir mein Neffe vor 3 Jahren mal geschenkt hat. Das ist ein Geschenk, das muss man behalten. Die habe ich in der Hand. Wenn ich die jetzt loslasse, die Kastanie, was passiert? Fällt auf den Boden? Könnt ihr in die Zukunft schauen? Woher wollt ihr wissen, dass die runterfällt? Ich probiere es mal, ob ihr recht habt. Tatsächlich fällt runter. Das glaube ich nicht. Vielleicht funktioniert es beim zweiten Mal ja nicht. Doch. Okay, ich gebe mich geschlagen. Ich könnte das jetzt mein ganzes Leben lang ausprobieren und es würde jedes Mal wieder zu Boden fallen. Das ist das Naturgesetz der Gravitation. Dieses Naturgesetz, das kann ich nicht irgendwie außer Kraft setzen. Das geht nicht, das bleibt. Und so gibt es auch geistliche Naturgesetze. Ein Naturgesetz ist, die Folge von Sünde ist der Tod. In der Bibel steht das so positiv, der Lohn. Lohn ist ja was Positives. Lohn der Sünde ist der Tod. Eigentlich ist es die Strafe. Strafe der Sünde ist der Tod. Was ist eigentlich Sünde? Manche sagen, oh, ich habe jetzt eine Tafel Schokolade gegessen, ich habe gesündigt. Nee, ist es nicht. Das ist einfach nur lecker gewesen. Sünde bedeutet, ich habe mein Ziel verfehlt. Das kommt aus dem Militär, vom Bogenschießen. Wenn ich einen Bogen in der Hand habe und einen Pfeil schieße und nicht das Ziel treffe, ist das Sünde. Wenn ich also auf der Jagd bin und am Tier vorbeischieße, ist das Sünde im übertragenen Sinne. Und so ist das mit unserem Leben. Wenn wir mit unserem Leben unser Ziel nicht erreichten, wenn wir am Ziel vorbeischießen in unserem Leben, dann ist das Sünde. Und unser erstes Ziel ist, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem Schöpfer. Gott hat uns als sein Gegenüber geschaffen. Das ist unser erstes und vorrangiges Ziel. Wir müssen nichts Falsches tun, aber wenn wir verpassen, das Richtige zu tun, dann ist es Sünde. Da gibt es noch ganz viele Nebenziele natürlich, die wir auch tun sollen. Die Bibel ist voll davon. Aber es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Erde, der das jemals geschafft hat, ohne Sünde zu leben. Keinen einzigen. Das hat David schon im Alten Testament geschrieben, in Psalmen. Das greift der Paulus nochmal auf im Römerbrief. Es gibt keinen einzigen Menschen. Und ich bin jetzt weder David noch Paulus, aber ich habe auch noch keinen gefunden, der so wäre, fehlerlos, sündenfrei. Das heißt, uns Menschen trifft alle die Strafe der Sünde, der Tod. Und jetzt ist Jesus gestorben. War Jesus auch sündig? Nee, eher nicht. Jesus war ohne Sünde. Das heißt, der Tod hatte kein Recht auf Jesus. Deshalb konnte der Tod Jesus auch nicht im Grab halten, sondern Jesus ist wieder auferstanden, zurückgekommen von den Toten. Das ist ein Beispiel für uns. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir auch ohne Sünde sein. Wir sind gerecht gesprochen durch Jesus. Wir sind frei von dem Fluch der Sünde. Wir müssen nicht tot bleiben. Unser Körper stirbt, das ist klar. Aber wir werden ewig leben. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir sterben, aber wir werden zum ewigen Leben mit Gott wieder von den Toten auferstehen. Und das sagt mir so viel über diese Geschichte hier. Aus dieser Geschichte mit Lazarus kann ich so viel herausnehmen, was meine Beziehung mit Gott beschreibt. Mir das Herz meines Vaters im Himmel beschreibt. Und ich würde mir wünschen, wenn wir das von dieser traurigen Geschichte, wo doch so viel Positives rauskommt, wenn wir das in unser Herz mit aufnehmen können und wenn das so tief reinfällt, dass uns nichts irgendwie daran zweifeln lässt, dass Gott gut zu uns ist, auch in schwierigen Zeiten, dass wir ihm vertrauen können, auch wenn Gebete nicht erhört werden, dass wir weiter unserem Gott vertrauen, wenn wir mal eine Zeit lang durchhalten müssen oder wenn wir sogar trauern müssen. Weil wir wissen, Gott kommt zu seinem Ziel und er möchte sich in unserem Leben verherrlichen und er möchte uns bei sich in der Ewigkeit haben einmal. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Tod uns Leben gebracht hat. Dass wir Heilung bekommen durch deine Wunden. Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast. Danke für dein Leben hier auf dieser Erde, dass du uns gezeigt hast, wie der Vater im Himmel ist, was für eine Liebe der Vater im Himmel für uns hat. Danke dafür. Danke dafür, Jesus, wenn wir dich ansehen, dass wir den Vater sehen im Himmel. Danke, dass du nah zu uns gekommen bist. Wir wollen nah bei dir bleiben, Jesus. Nichts auf dieser Welt soll uns jemals von dir trennen. Wir wollen zu dir gehören, Jesus. Wir wollen mit dir leben. Wir wollen unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Wir uns freuen auf die Ewigkeit mit dir, Jesus.